Kein Lesen ist der Mühe wert, wenn es nicht unterhält.
Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Das Zitat eben ist von William Somerset Maugham und das ist eigentlich ziemlich gut für diese Folge gewählt, denn es geht wieder um gute Szenen und schlechte Szenen und natürlich lesen wir die Folgen, natürlich lesen wir die Geschichten lieber, wenn sie gut sind, wenn sie uns unterhalten. Und in dieser Folge... Einwand?
Ich habe mich gerade bei dem Zitat gefragt, unterhalten kann ja auf unterschiedliche Art und Weise und ich spreche bei meinen schlechten Szenen über ein Werk, über das ich mich sehr gerne und sehr oft aufrege, weil ich es einfach so hundsmiserabel schlecht, es tut mir leid, geschrieben finde. Und wir gucken, also ich will es immer nicht tun, aber wir gucken den Anime immer, wenn eine neue Staffel kommt, aber es ist ein Hate-Watch für mich, was ich normalerweise nicht mache, aber das ist, ich gucke das, um mich drüber aufzuregen. Aber ist das dann auch, es ist ja auch irgendwo unterhaltsam.
Das stimmt,
ist also unterhalten muss ja nicht gleich geil sein.
Ja.
Hast du irgendeinen Hate-Watch oder irgendeinen Hate-Read oder irgendwas, wo du weißt, du findest das scheiße, aber gerade deswegen fährst du es dir rein?
Nee, wenn dann so Trash-TV à la Love Island oder gestern haben wir eine Folge Dingens geschaut, Beauty and the Nerd, wo man so wirklich körperliche Schmerzen hat. Aber manchmal sagen die Personen dann doch irgendwas, was sie ultra sympathisch macht und dann fiebert man mit denen. Und man weiß, das ist quasi wie Fast Food, so eigentlich tut's mir nicht gut, aber ich brauch's gerade.
Ich würde sogar ein Gegenargument anführen. Tatsächlich Beauty and the Nerd, das habe ich vor vielen, vielen Jahren, das war in der ersten Folge, da war sofort jemand mit Magic-Karten und ich spiele Magic seit über 20 Jahren. Deswegen war ich da ein bisschen erfreut, dass da so jemand ist, der das Hobby teilt, was, keine Ahnung, Mitte der 2000er, Anfang der 2000er noch nicht üblich war, dass du sowas im Fernsehen gesehen hast. Aber ich würde sagen, man muss sich manchmal auch so, in Anführungszeichen, schlechte Sachen oder, wie soll ich sagen, profane Sachen reinziehen, um anerkennen zu können, wie gut die guten Sachen sind. Ich wollte nur sagen, dass man dann halt auch wieder geeicht ist, so von wegen, wenn du dir nur Gourmet-Essen reinziehst, dann ist das halt so irgendwann nichts mehr Besonderes. Weil wenn du zwischendrin einfach mal einen läppigen Burger schiebst oder vielleicht auch irgendwas, was dir nicht schmeckt, dann weißt du das andere wieder mehr zu schätzen.
Ja, und oft weiß man ja vorher nicht, dass die Sachen gar nicht so gut sind, wie man erhofft. Ne? Hinterher ist man dann erst schlauer. Sondern man kauft ja nicht ein Buch und denkt sich, hoffentlich ist das schlecht, damit ich das andere wieder wertschätze. Sondern man probiert halt Dinge aus und stellt danach dabei fest, okay, das taugt mir gar nicht. Ich wollte noch schnell zu dieser Magic-Nummer fragen, war das der mit den langen Haaren, der etwas ruhigere?
Ich glaube ja, der hatte lange Haare. Ich weiß, dass er der, ich glaube, das war die Monika Ivanka, das war so ein blondes Model, der hat da einen Birds of Paradise gezeigt.
Du verwechselst das, du meinst das Model in The Freak, das war ein bisschen was anderes.
Ja, Model und Freak, Beauty und Nerd.
Nee, das sind zwei verschiedene Sendungen. Da stylen die quasi auf und bereiten die sozusagen für die Welt da draußen vor. Und Beauty and the Nerd, da sind, lass mich lügen, 7 Nerds und 7 Beauties und die hängen in der Villa rum. Das ist das, genau. Ja. Aber gut, kommen wir zur Folge. Übrigens, wenn ihr uns auf Spotify hört und uns sehen möchtet, dann geht rüber zu YouTube. Da könnt ihr uns sehen. Wenn ihr auf YouTube seid und uns nur hören möchtet, dann geht auf Spotify. Da könnt ihr uns nur hören.
Oder Apple Podcasts oder Amazon Music oder.
Wie sie alle heißen. Auf jeden Fall erklären wir euch wieder in dieser Folge 4 Szenen. Die stellen wir euch vor, fühlen denen auf den Zahn. Schauen, wie tief wir gehen können. Forschen da alles raus, damit ihr hier auch einen Vorteil rauszieht. Maxe, fangen wir mit den schlechten Szenen an? Fangen wir negativ an oder fangen wir positiv an?
Nee, wir fangen negativ an, weil ich glaube, die Leute sind auch hier, weil sie uns schimpfen hören wollen so ein bisschen, aber dann tanzen wir aus der Folge raus mit zwei geilen Szenen.
Finde ich gut. da ich meine Anmerkungen nach dir ins Skript geschrieben habe, stehen sie jetzt oben, weil du mir so einen Lückenfüller gemacht hast, soll ich anfangen mit meiner schlechten Szene?
Ja, weil du, glaube ich, also wir haben beide, glaube ich, relativ, ich weiß nicht, wie bekannt dein Buch ist, aber ich weiß, dass mein Manga, über den ich spreche, sehr, sehr bekannt ist. Aber lass uns doch mit deinem Buch anfangen.
Okay, dieses Buch hatte einen ziemlichen Hype. Ich halte es mal in die Kamera und guck mal, ob man sieht. Genau, hier, das Café am Rande der Welt habe ich für euch mitgebracht mit einer Szene. Ich hätte mehrere Szenen aus diesem Buch nehmen können, die hätte ich alle als Beispiel anführen können. Aber eine, die ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, weil da eine Geschichte erzählt wird mit einer Moral, die man meiner Meinung nach als Erwachsener sofort versteht. Aber dann wird diese Geschichte so aufgedröselt und dir wird diese Moral so on the nose gedrückt, dass es auch wirklich der Letzte versteht, wo ich mir dachte, boah, für den Aha-Effekt überlass mir doch die Denkleistung.
Wann war denn dieses Buch beliebt oder ist das schon älter oder warum oder kannst du dazu was erzählen?
Das hatte einen Hype vor ein paar Jahren. Ich schau mal hier vorne, ob da ein Datum steht. 47. Auflage 2019, deutsche Erstausgabe 2007. Und erschienen ist es wohl Copyright 2003 John Strelecki. Also doch, um einiges älter als ich dachte. Aber das war damals sehr gefragt. Das findest du in vielen Bestsellerlisten. Das hatten, da gab es eine Zeit, da hatte das jeder in der Hand. Und jetzt gibt es auch schon viele andere Teile wie Wiedersehen im Café am Rande der Welt und sowas. Mhm. Genau. Also vor ein paar Jahren ging das schon nochmal durch die Decke. Das siehst du überall.
Und ja, ich gucke auch gerade tatsächlich mal auf Amazon. Das hat auch 32.000 Bewertungen bei 4,4 Sternen.
Und worum geht's in diesem Buch? Also das ist jetzt kein, wie soll ich sagen, kein Spannungsroman. Das ist hinten steht auch drauf, im Leben ankommen. Das ist ein Achtsamkeitsbuch, würde ich jetzt mal sagen, eine Achtsamkeitsgeschichte. Da geht es um Selbstfindung, verpackt eben in eine Geschichte. Also das Café am Rande der Welt erzählt die Geschichte von John, einem erfolgreichen, aber unzufriedenen Geschäftsmann, der eigentlich seinen Urlaub antreten möchte, aber dann ist irgendwie die Straße blockiert und dann muss er das umfahren und dann irgendwie funktioniert das Navi nicht richtig und er weiß nicht quasi, wie er dahin kommt, wo er eigentlich hin möchte. Haha, da haben wir schon mal das erste Spiel. Und dann trifft er auf dieses Café, wo er sich reinhockt, weil er dann was essen muss, weil er Hunger hat. Und auf den ersten Blick erscheint es normal, entpuppt sich dann aber eben als Ort der Selbstreflexion und der Veränderung. Und im Café
Eigentlich eine coole Idee im Prinzip, dass du so ein bisschen, du musst mal so ein bisschen die Seitenstraßen des Lebens nehmen. Ich musste jetzt tatsächlich witzigerweise an Hunter x Hunter denken, wo Gon am Ende auf seinen Vater trifft, da sagt er zu ihm auch sowas, die Umwege im Leben, die soll man genießen, so nach dem Motto. Da musste ich jetzt dran denken, weil das ist eigentlich eine ziemlich coole Botschaft, weil den Königsweg gibt's eigentlich relativ selten und man muss auch mal, wenn es halt nicht so läuft, einfach mal laufen lassen und vielleicht kommt was Gutes bei raus.
Habe ich auch gedacht und deswegen dachte ich mir, oh ja, das Buch ist interessant, ne? kann man sich gönnen.
Ja.
Und in dem Café, also ich greife jetzt einiges vor, wenn euch das Buch interessiert, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, ich spoilere ein bisschen, aber nicht so viel, dass ihr es danach nicht mehr lesen könnt. Und ich will auch nicht zu sehr schimpfen, also ich gehe jetzt schon rein ins Schimpfen, ich würde vielleicht ein paar Worte verwenden, wo ihr euch denkt, oh, sei nicht so hart. Aber es hat was mit mir gemacht und nicht das...
Ich habe gesagt, der Mann ist Lektor, der muss hart sein.
Ja. Und in dem Café trifft der John eben auf drei besondere Menschen. Einmal den Besitzer, einmal die Kellnerin Casey und noch einen anderen Gast, ich glaube, Anne hieß die, die mit ihm sprechen und halt versuchen, so wichtige Fragen des Lebens zu beantworten. Und während er da so hockt in diesem Café und die Speisekarte anschaut und umdreht, findet er drei Fragen drauf. Einmal, warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Und führst du ein erfülltes Leben? Und das sind halt so Fragen, die hat er jetzt auf so einer Speisekarte nicht erwartet. Und dann gibt es eine Szene eben, wo er schon drin sitzt, wo er mit der Kellnerin gesprochen hat, die viele Hater hat, habe ich gemerkt. Ich habe dann ein bisschen nachrecherchiert, weil das ist mir auch aufgefallen. Die ist sehr, wie soll ich sagen, spitzbübisch. weiß immer mehr als er und lässt es auch so raushängen. Und das macht diesen Typen okay. so klein. Das wirkt immer so, als würde die mit einem Kind sprechen.
Okay.
Ja. Und genau, also was ist diese Szene jetzt? Ne? Ich habe quasi jetzt euch den Inhalt umrissen. Aber was für eine Szene möchte ich euch zeigen? Casey erzählt eine Geschichte über eine grüne Meeresschildkröte. Und dieser Dialog ist ultra platt. Diese Geschichte der Meeresschildkröte, Kurzfassung ist so, die war wohl irgendwo auf Hawaii, hat da gesurft, hat da irgendwas gemacht. Und ab einer bestimmten Stelle kamen immer die Wellen. Und dann hat sie immer versucht, gegen diese Wellen anzukommen. Und dann hat sie es nicht geschafft, ist immer wieder ins Wasser gefallen. Und dann war da diese grüne Meeresschildkröte, die sie beobachtet hat. Und dann hat sie festgestellt, ah ja, die Schildkröte, die kämpft ihr gar nicht, sondern die geht mit dem Wasser. Ne?
Ja.
Moral von der Geschichte ist quasi, wenn du irgendwie auf Widerstände triffst etc., verschwende deine Energie nicht für Dinge, die vielleicht nicht funktionieren oder die nicht gefallen, sondern passe dich der Situation an. Sowas.
Ne? Ja.
So wie sie es erzählt, also das war jetzt die knappe Kurzfassung, aber so wie sie es erzählt, da denkst du dir sofort, macht es eigentlich sofort Klick. Die Moral ist offensichtlich. Was ich daran nicht packe, ist, der erwachsene, erfolgreiche Mann ist in dieser Szene ultra unglaubwürdig, begriffsstutzig und schon halt echt kindlich naiv. Der Dialog ist sowas von aufgesetzt, die Geschichte streckt sich auf über 4 Seiten und vorher werden ja schon Sachen besprochen, so übers Leben etc. Und das Wissen, was er schon hat, schafft er nicht sofort in diese Geschichte zu transferieren. Und das hat mich, es hat mich nicht geärgert, aber ich habe es gelesen und dachte mir so, ist doch völlig klar, wieso erklärst du das jetzt? Und durch diese naive Art von John wird es einem so ultra auf die Nase gedrückt, quasi wie ein Witz, der nochmal erklärt wird, damit auch wirklich jeder versteht, was diese Moral hier ist. Und ich kann gern was vorlesen, ich habe mir die Stelle markiert. Es wirkt halt einfach ultra konstruiert und nicht organisch. So als hätte jemand geschrieben, einen Dialog geschrieben, wie er denkt, wie Menschen sprechen. Und nicht so geschrieben, wie Menschen sprechen. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß schon, was du meinst. Wie soll ich sagen? Wir haben ja auch mal eine ganze Folge über Dialoge gemacht. Ich packe die in die Shownotes. Ja, lies doch mal die Stelle vor. Mhm.
Die Schildkröte kämpfte nie gegen die Wellen an, sondern nutzte sie für sich. Ich konnte nicht mit ihr mithalten, weil ich die ganze Zeit strampelte, egal in welche Richtung das Wasser strömte. Anfangs war das noch in Ordnung und es gelang mir, auf gleicher Höhe mit der Meeresschildkröte zu bleiben. Ich musste meine Bewegungen sogar manchmal etwas verlangsamen. Aber je mehr ich gegen die hereinrollenden Wellen ankämpfte, desto anstrengender wurde es. Und daher hatte ich nicht genug Kraft übrig, um die zurückströmende Welle auszunutzen. Während eine Welle nach der anderen zum Ufer rollte und wieder zurückströmte, wurde ich immer erschöpfter und schwamm weniger effektiv. Die grüne Meeresschildkröte dagegen passte ihre Bewegungen den Wellen optimal an und kam daher schneller vorwärts als ich. Ich finde, allein wenn man nur diese Passage hört, kann man sich schon ungefähr denken, wohin die Reise geht, also was diese Geschichte einem sagen soll. Dann, Casey, begann ich, langsam finde ich Gefallen an einer guten Schildkrötengeschichte. An einer grünen Meeresschildkrötengeschichte, unterbrach sie mich freundlich. Verzeihung, an einer grünen Meeresschildkrötengeschichte. Ich denke, mir gefällt eine gute grüne Meeresschildkrötengeschichte genauso wie anderen Menschen. Sie gefällt mir sogar besonders gut, da ich das Meer liebe. Aber ich verstehe noch nicht, was die Geschichte damit zu tun hat, auf welche Art und Weise Menschen sich für etwas entscheiden, um ein erfülltes Leben zu führen. Und ich hatte so große Hoffnungen in sie gesetzt, sagte Casey schmunzelnd. Okay, antwortete ich. Geben Sie mir eine Minute Zeit. Ich dachte über die Dinge nach, die wir vor der grünen Meeresschildkrötengeschichte besprochen hatten. Dann begann ich erneut zu sprechen. Ein geiler Satz. Dann begann ich erneut zu sprechen. Statt einfach, dass er beginnt zu sprechen.
Vampirverben.
Sie haben gesagt, sobald jemand weiß, warum er hier ist, sobald er sein ZDE kennt, ZDE ist der Zweck der Existenz, besprechen die vorher, kann er seine Zeit damit verbringen, Dinge zu tun, die ihn erfüllen. Sie sagten außerdem, dass Menschen, die ihren ZDE nicht kennen, ihre Zeit ebenfalls mit einer Menge von Dingen ausfüllen. Ich schloss daraus, dass sie ihre Zeit mit Dingen verbringen, die ihnen nicht dabei helfen, gemäß ihrem ZDE zu leben. so weit, so gut überlegt. Ich glaube, sie stehen unmittelbar vor einer größeren Erkenntnis, sagte Casey. Da könnten sie recht haben, antwortete ich. Und schmunzelte über ihren freundlichen Sarkasmus. Ich glaube, die Schildkröte, die grüne Meeresschildkröte, hat sie Folgendes gelehrt. Wenn man nicht auf das ausgerichtet ist, was man gerne tun möchte, kann man seine Energie mit einer Menge anderer Dinge verschwenden. Dieser Satz ist eigentlich das, worum es hier geht. Und der kommt erst jetzt. Alles vorher hätte man sich einfach sparen können. Wenn sich dann die Gelegenheit bietet, das zu tun, was man möchte, hat man möglicherweise nicht mehr die Kraft oder die Zeit dafür. Sehr gut, sagte Casey. Und ich weiß zu schätzen, dass Sie erkannt haben, dass es sich um eine grüne Meeresschildkröte handelt, anstatt lediglich um eine Schildkröte. Dann wurde sie ernster. Es war wirklich ein bedeutsamer Moment für mich. Definitiv eins der Aha-Erlebnisse in meinem Leben. Jeden Tag versuchen so viele Menschen, uns zu überreden, Zeit und Energie für sie aufzubringen. Denken Sie einmal nur an Ihre Post. Wenn Sie sich auf jede Aktivität, jede Verkaufsaktion und jedes Dienstleistungsangebot einlassen würden, worüber Sie informiert werden, hätten Sie keine freie Zeit mehr. Und das ist lediglich Ihre Post. Wenn Sie zudem alle Menschen dazugerechnen, die Ihre Aufmerksamkeit auf etwas lenken wollen, beispielsweise auf das Fernsehprogramm, auf Restaurants, Reiseziele, dann tun Sie möglicherweise bald das, was alle anderen auch tun oder von Ihnen erwarten. Als ich zum Strand zurückkam, nachdem ich die Schildkröte den zweiten Tag beobachtet hatte, und dann geht's weiter mit dieser Schildkröte. Also, da wird quasi unglaublich viel Energie und Kraft aufgewendet, über diese Geschichte zu sprechen und um diese Moral aufleben zu lassen, obwohl sie es schon getan haben. Also,
ja,
ich finde, viel zu viel Text für so wenig Moral. Und was nervt mich hier jetzt? Sie bringt dieses Postbeispiel. Und anstatt, dass der das auf sein Leben überträgt, dass man als Leser dann noch sagen kann, ah ja, nee, ich habe jetzt nach dieser ewig langen Erklärung diese Geschichte auch verstanden. Was macht es für mich? Statt, dass der John dann mit einem Beispiel kommt aus seinem Leben, wo er sagt, ah, früher, ich habe diese und jene Ausbildung gemacht, obwohl ich hätte vielleicht das machen können, ne? Rechnet er aus, wie viel Post er im Jahr liest, beziehungsweise wie viel Post er in 56 Jahren Lebenszeit lesen würde. Und dann kommt sie zurück an den Tisch und sagt, wissen Sie, dass man ein Jahr des Lebens nur mit Post verschwendet? Und dann sprechen sie nur über diese Post und ich denke mir, Alter, ist das ein Quatsch.
Hä?
Ja.
Aber das hängt doch gar nicht so sehr damit zusammen, weil da müsste die Conclusion am Ende ja quasi sein, ja okay, ich lese jetzt keine Post mehr, weil es mich ein Jahr meines Lebens kostet.
Ja, genau. Ja, so nach dem Motto, du liest so viel Post, die dich nicht interessiert, diese Kraft kannst du vorher auch anders nutzen. Was so ein übertrieben nicht alltagstaugliches Beispiel ist, finde ich.
Ich hab mit diesem Dialog zwei Probleme jetzt beim Zuhören gehabt. Also erstens, dass diese Kellnerin, hast du gesagt, die ist so ein bisschen klugscheißerisch, ne?
Mhm.
Und das kommt ja auch rüber, indem sie ihn immer wieder korrigiert mit der grünen Meeresschildkröte und so, das ist ja irgendwie ganz, ganz nett. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass er das teilweise auch so ein bisschen klugscheißerisch gemacht hat, dass die Figuren A, beide auf mich jetzt nicht unbedingt sympathisch waren und B, so als würden sie vor der Kamera sitzen in einer Kindersendung, wo sie sich quasi immer gegenseitig one-uppen und sagen, aber die grüne Meeresschildkröte, aber dies, aber das, so dass du halt so richtig, als würden sie manchmal so in die Kamera gucken, um zu sehen, ob die Kinder es auch wirklich verstanden haben. So hat sich das auf mich, also so hat es auf mich gewirkt, ja.
Ja, und auch so ein bisschen, als würden sie um den heißen Brei einfach herumreden. Und
naja, ich hatte noch der zweite Punkt, den ich irritierend fand, ist, anstatt dass der John quasi eine eigene Erkenntnis hat, so von wegen, ich habe jetzt verstanden, um was es geht und du kriegst von mir aus so einen kleinen inneren Monolog oder du verpackst es im Dialog, dass er es verstanden hat, war das ja die Kellnerin, die das jetzt angefangen hat mit den Briefen, oder? Die hat sich doch hingestellt und hat ihm das quasi erklärt und serviert.
Genau, die hat es mit der Post angefangen und er rechnet es dann später durch. Sie erklärt ihm quasi gerade, was er fühlen soll eigentlich. nimmt ihm den Aha-Effekt, den sie selbst bei der Schildkröte damals gelernt hat. Also du merkst, hier hätte man mehr machen können. Ich habe dann auch nachrecherchiert im Internet, was die Leute zu dem Buch sagen, weil es gibt mehrere solche Beispiele. Es gibt immer Geschichten, da gibt es auch so eine berühmte Geschichte, die hast du bestimmt auch im Leben schon mal gehört, von einem Fischer, der halt einfach fischt, seine paar Fische, abends geht er zu seiner Familie und dann essen sie die Fische und dann verbringen sie den Abend zusammen. Und dann kommt ein Geschäftsmann zu dem Fischer Man sagt, hey, warum machst du nicht den ganzen Tag Fishing und dann machst du mehr Kohle, dass du irgendwann nicht mehr fischen brauchst. Ne, dann hast du Zeit für alles. Und dann fragt der Fischer, ja, habe ich denn auch Zeit fürs Fischen? Und dann sagt er, ja, schon. Mhm. Und die Moral ist quasi, er tut doch eigentlich schon das, was er machen möchte. Aber dann wird dieses Spiel auch wieder gespielt mit, merken Sie, Sie sind wie der Fischer, bla bla bla. Und er erklärt ihm quasi das, was er lernen soll. Und es gibt viele Rezensionen, wo dem Buch Phrasendrescherei vorgeworfen wird, das nur an der Oberfläche gekratzt wird. Und es hat so einen Charme von, du musst dich selbstständig machen, sonst wirst du nicht glücklich, unabhängig von, von deinem sozialen Nichtstatus, aber wo du gerade im Leben bist. Und nicht jeder kann sich quasi so einfach im Leben seinen Wunsch, seinen Traum erfüllen und sagen, so, ich mache jetzt, was ich will, sondern da hängen ja sehr viele Faktoren im Leben ab von dem, was man machen möchte. Und auf sowas geht das Buch gar nicht ein, sondern erklärt dir quasi nur sozusagen diesen einen Weg, um glücklich zu werden, und der ist, such den Zweck deiner Existenz.
So. Das Witzige ist, ich glaube, diese Diskrepanz entsteht, und das wird auch bei meinem Negativbeispiel gleich so sein, diese Diskrepanz entsteht dadurch, dass dieses Buch wahrscheinlich gemacht ist für Leute, die gerne leicht lesen, die gerne die Gefühle und sowas serviert bekommen wollen. Und zu denen gehören wir zwei halt nicht. Wir wollen Geschichten, wo wir einen Teil von uns reinprojizieren können, wo wir auch ein bisschen mitdenken, in Anführungszeichen, können, wo wir selbst drauf kommen müssen. Und als Autor und als Lektor würde ich sagen, dass diese Geschichten auch nachhaltiger sind. Ne? Wenn du ein Stück von dir in diese Geschichte reingibst, ganz egal, welche das ist, und entdeckst was und machst einen Zusammenhang, dann hast du was von dir in der Geschichte drin und das bleibt dann auch. Und die Geschichte bleibt dann auch in deinem Kopf. Aber wenn du halt quasi was auf die Seiten serviert bekommst, was da, wo du dir das Buch oder die Geschichte sagt, so musst du jetzt fühlen, das ist der Bösewicht, das ist gut, das ist die Moral, dann ist es für viele, ich habe das jetzt gecheckt und das ist gut, ich habe das verstanden, die halt leicht lesen wollen. Und Leute wie wir, die halt dir sagen dann halt, ja, ich habe doch schon auf der ersten Seite verstanden, wieso hast du es mir jetzt noch viermal erklärt?
Ja, kann sein, dass ich vielleicht einfach nicht Zielgruppe bin, wobei ich glaube, ich würde hier behaupten, dass ich eben doch Zielgruppe auch bin, weil mir diese Themen ja Spaß machen, weil mir die gefallen, also ich weiß nicht. Wenn wir jetzt nämlich nur sagen würden, wir sind nicht Zielgruppe, dann hätte er theoretisch alles richtig gemacht.
Vielleicht gibt's von diesen Achtsamkeitsbüchern oder von diesen Themen auch unterschiedliche Level sozusagen. Und das ist halt Base Level und du bist schon drüber hinaus. Aber ich glaube schon, dass das viel mit den Lesemotiven zusammenhängt, warum manche, also bekannte Geschichten Leuten im Schnitt besser gefallen, weil sie sich halt berieseln lassen wollen und wollen eben nichts von sich selbst da reinpacken. Und ich könnte mir vorstellen, dass das da dazu zählt.
Oft habe ich den Satz gelesen mit quasi, wenn man noch nie übers Leben nachgedacht hat, dann darf man ruhig zu diesem Buch greifen. Dann ist das ein erster guter Schubser. Aber jeder, der mal selbst ein bisschen reflektiert hat, ist quasi schon einen Schritt weiter als das Buch. Und was habe ich auch gelesen? Das sind nicht meine Worte, sondern das habe ich gelesen, dass der quasi nur für seine Achtsamkeits- und Lebenskurse und Shows damit Werbung machen möchte.
Ja.
Und deswegen kratzt es nur so an der Oberfläche. Jetzt mit dem, dass ich es gelesen habe und nochmal so drüber nachdenke, ja, könnte sein, will ich ihm jetzt aber nicht vorwerfen, den John Strelicki. Und auch wenn ich das jetzt nicht gut fand, vor allem diese eine Szene, weil sie so wirklich plakativ das Besprochene eben macht, was wir besprochen haben, ist es ja ganz nett. Ich finde, es ist wirklich ein guter Anreiz. Man kann es lesen. Es ist sehr schnell gelesen. Das hast du an einem Abend, an einem Nachmittag durch. Das hat ein bisschen über 100 Seiten. Und es hat auch gute Anreize. Ne? So eine Schildkrötengeschichte, die hat ja nur Moral, von der kannst du was mitnehmen. Aber mir hat halt einfach nicht gefallen, wie serviert wird. Ne? Das geht besser. Das geht erwachsener, das geht mehr Aha-Erlebnis und nicht, ja, ich esse jetzt das, was auf meinem Teller liegt, und habe die Zutatenliste daneben.
Vor allem, wenn es um sowas geht wie Lebensweisheiten oder solche Lebensgeschichten, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, dann ist es doch umso besser, wenn du als Leserin quasi den Aha-Effekt hast, weil dir dieses Buch es hat dir was beigebracht, aber du bist selbst drauf gekommen, wo du dann sagst, das hat mich das Buch gelehrt, das empfehle ich weiter. Aber wenn dir das so vorkaut, dann hast du als lesende Person ja überhaupt nicht dieses Aha-Erlebnis und dann ist es so, dann geht es auch nicht so an dich. Das ist ja dann quasi doppelt blöd für diese Art von Buch.
So ist es. Deswegen abgehakt. Ich behalte es allerdings noch eine Weile, das Buch, weil ich bin mittlerweile so drauf, dass wenn ich Bücher gelesen habe und sie mir emotional nichts geben, dann tue ich die weg. Das behalte ich noch für unsere Teaser-Achtsamkeitsbuchfolge. Ich habe das gehört.
Oh oh.
Ja. Aber Max,
Ja, sprich weiter. Nee, mach du.
Ich hätte gesagt, ein Manga, den du mitgebracht hast, den lassen wir nicht bei uns im Regal stehen. Der schafft es nicht ins Regal.
Nein. Also ich könnte jetzt auch gleich ganz, ganz furchtbar viel schimpfen, weil ich finde, dass diese Geschichte so gut wie nichts für sich hat, was in irgendeiner Weise lesenswert ist. Ich werde aber mich nur auf das beschränken, was hier im Skript steht. Und für die Leute auf YouTube, die uns zugucken, ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn ich gleich nicht so arg viel in die Kamera gucke, weil ich vom Skript ablese, weil das ganz, ganz voll ist, dieses Skript. Also keine Angst, wir machen jetzt keine 5-Stunden-Folge. Aber da sind einfach Details drin, die kann ich aus dem Kopf nicht wiedergeben. Deswegen werde ich da ins Skript spitzen müssen. Daher schon mal Entschuldigung. Aber sprechen wir doch über eine Szene aus einem sehr, 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 sehr erfolgreichen Manga. Und das Problem ist gar nicht so sehr die Szene an und für sich, sondern die bloße Existenz dieser Szene. Und zwar geht es um Demon Slayer, und wer uns verfolgt, wir haben hier und da schon mal über Demon Slayer geschimpft. Und ich möchte niemandem den Spaß nehmen, der an Demon Slayer Spaß hat. Wenn du Spaß daran hast, das zu gucken, das zu lesen, more power to you. Es ist nicht meins oder es ist nicht unseres, aber wenn du Spaß dran hast, hab weiterhin Spaß, dann überspring den Part. Aber es gibt rein aus Storytelling-Sicht eine Szene, die das ganze Worldbuilding komplett mit dem Vorschlaghammer pulverisiert. Und über die sprechen wir jetzt. Folgendes. Diese Szene spielt am Anfang von Demon Slayer. Und ich hab's recherchiert. Es ist Kapitel 6 im Manga und Folge 4 im Anime. Also wirklich ganz, ganz früh. Und in Demon Slayer geht es darum, wie der Name schon verrät, es gibt Dämonen auf der Welt oder zumindest in Japan, und es gibt den Demon Slayer Corps, der eben diese Dämonen tötet, weil die Menschen töten und fressen. Und die Hauptfigur Tanjiro überlebt ein Dämonenattentat auf seine Familie als einziger Überlebender. Was nicht ganz stimmt, seine Schwester überlebt auch, aber die wird zu einem Dämon. Und seine Quest im Verlauf der ganzen Geschichte ist, seine Schwester zu heilen und ein Heilmittel zu finden, um seine Schwester wieder menschlich zu machen. Was diese folgende Szene übrigens auch auflösen könnte, aber dazu gleich mehr. Damit sich Tanjiro den Dämonen erwehren kann, wird er Teil des Demon Slayer Corps, und relativ am Anfang der Geschichte kommt er an einen Ort, da wachsen Wisteria-Bäume. Das sind so, sie sehen aus wie so Weiden, die haben so runterhängende Äste mit so blauen Blumen, blauen Blüten. Also sieht ganz toll aus, sieht so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen purpurfarben im Anime. Und er läuft dann da lang, und die Lore zu diesen Bäumen ist, pass auf Martin, diese Bäume bzw. die Blüten tun Folgendes. Sie halten Dämonen fern. Sie können Dämonen gefangen halten und an der Flucht hindern. Sie können Dämonen paralysieren. Sie können als Gegengift dienen. Und sie können sogar Dämonen zurückverwandeln. Ist dir schon ein erstes Paradoxon aufgefallen von dem, was ich gerade erzählt habe?
Ja, dann ist dein Auftrag doch schon erfüllt, wenn er seine Schwester zurückverwandeln kann.
Theoretisch ja, man könnte jetzt den Fall machen, dass seine Schwester ein besonderer Dämon ist, Klammer auf, was sie ist später dann, Klammer zu, aber man hätte es zumindest versuchen können.
Ja, klar, das ist der erste Strohhalm, den ich so hier höre in der Story, also probiere ich es doch.
Ja. Ja, ganz genau. So, warum zerstören diese Bäume das Worldbuilding von Demon Slayer? Weil allein durch die Tatsache der Existenz dieser Bäume wird alles, was danach passiert, ad absurdum geführt. Weil es wird erklärt und gezeigt, dass die Menschen sich wahnsinnig schwer tun, gegen diese Dämonen zu gewinnen, zu bekämpfen. Die sind eine echte Plage, die töten Menschen massenweise, auch wenn das gar nicht so sehr im Verlauf der Geschichte wahrgenommen wird. Das heißt immer so, ja, die Dämonen, die machen das im Geheimen und keiner weiß, ob es die wirklich gibt. Aber allein die Tatsache, dass es einen Demon Slayer Core gibt, bestätigt ja die Existenz dieser Dämonen. So, und das super Ärgerliche daran ist, dass diese Wisteria-Bäume oder deren Blüten oder deren Essenz oder was man alles aus Bäumen und Blüten machen kann, die kommen fast nicht zum Einsatz. Das wird am Anfang eingeführt und du denkst dir so, okay, cool, der ist jetzt in diesem Wald, da können keine Dämonen hin, weil sie werden von diesen Blüten und von diesen Bäumen abgestoßen. Und jetzt, pass auf, wenn dem so ist und Japan ein großes Dämonenproblem hat, von dem übrigens keiner was weiß, wie eben gesagt, wieso werden diese Bäume nicht überall gepflanzt?
Ja gut, jetzt könnte man natürlich sagen, man weiß von den Dämonen nicht, deswegen kommt keiner auf die Idee zu sagen, okay, wir brauchen mehr von diesen Bäumen. Wenn das publik wäre, dann würde man es vielleicht doch machen. Aber so anhand denen, was ich gehört habe, ist, gibt es ja eine Dämonenplage. Das heißt, das Thema ist durchaus bekannt. Also könnten zumindest ja. Diese Demon Slayer Corps zumindest sagen, hey, wir brauchen da und da die Bäume. Die müssten auf jeden Fall auf die Idee kommen.
Ja, jetzt ich verrate dir noch was. Dieser Wisteria-Baum, den gibt's im echten Leben. In Deutsch heißt der Blauregen. Das ist also eine echte Pflanze. Und ich habe das recherchiert. Die wächst im Jahr ungefähr 1 Meter bis 1,50 Meter. Und sie wächst bevorzugt an warmen, sonnigen und geschützten Orten. Also so eine Hauswand oder sowas. Und da steht, dass sogar im Halbschatten dieser Blauregen wächst. Also er wächst basically fast überall in Japan. Außer vielleicht oben in Hokkaido, wo es kalt ist. Sie könnten diese Bäume theoretisch also überall pflanzen, sich, ich sage jetzt mal, 5 Jahre Zeit nehmen, der Demon Slayer Corps könnte diese Bäume beschützen, anstatt Jagd auf Dämonen zu machen, und könnten quasi das ganze Land mit diesen Bäumen bepflanzen, und relativ schnell überall in Japan werden die Dämonen ausgehungert und die Menschen geschützt. Oder aber, wenn das zu groß gedacht ist, könnte der Demon Slayer Corps zumindest wichtige Orte, wie zum Beispiel ein Schwertschmiededorf, in dem spielt später eine Geschichte, wo sie halt ihre Schwerter herkriegen, um Dämonen zu töten, könnten sie zumindest dieses Dorf voll von diesen Wisteria-Bäumen stellen, und dann würden die zumindest ihre Schwerter gescheit gemacht kriegen und niemand da müsste Schiss haben, dass er von Dämonen angegriffen wird.
Du bist auf dem aktuellen Stand, richtig?
Ich bin halt Anime aktuell, ja, da passiert okay. Aber nicht mehr so viel, ja.
Und die Bäume kamen relativ früh dran. Diese
Folge 4, ja.
Quasi der natürliche Feind dieser Dämonen.
Ja.
Aber bisher kam noch keiner auf die Idee, diese Bäume für sich zu nutzen. Verstehe ich das richtig?
Es kam schon jemand auf die Idee, da komme ich gleich drauf. Aber das macht das Ganze nur noch absurder. Aber erzähl weiter, ja.
Nö, das war meine Frage. Das war mein Gedanke, den ich gerade hatte. Okay, es gibt die Bäume, dann ziehen wir hier verschiedene Lösungsmöglichkeiten auf, um der Plage entgegenzuwirken. Aber dem war wohl nicht so.
Jetzt spielen wir das Spiel mal mit. Man kann diese Bäume nicht überall pflanzen. Es ist schwierig, sie zu züchten, was auch immer. Wieso nutzen die Dämonenjäger diesen Wisteria nicht im Kampf? Die könnten zum Beispiel so eine Art Öl machen, mit denen sie ihre Klingen überziehen. Dann wären ihre Klingen quasi giftig gegen Dämonen. Oder sie könnten es als Parfüm verwenden, um Dämonen abzuhalten. Oder sie könnten sowas wie so eine Art Dämonenpfefferspray herstellen aus dem Zeug, falls Menschen oder Zivilisten da von Dämonen angegriffen werden. Es gibt sogar einen von diesen Säulen, heißen die, das sind halt so diese besonders starken Demon Slayer, der verbrennt diese Wisteria-Blüten, ne, wie so Weihrauch, um Dämonen fernzuhalten. Es macht also schon jemand, aber wieso macht das nicht absolut jeder? Wenn es eine Dämonenplage gibt und Menschen sterben und du kriegst im Verlauf von Demon Slayer ganz viele Rückblenden und alle wird irgendwas, wird die Familie von Dämonen getötet. Also ist das offensichtlich ein Problem. Wieso macht das dann niemand?
Weißt du, warum die es nicht machen? Weil der mit dem Weihrauch, das ist wahrscheinlich sein Ding. Das ist sein Alleinstellungsmerkmal. Und wenn es jeder machen würde, dann kann man den Figuren nichts Besonderes mehr geben, weil dann auch die Gefahr nichts Besonderes mehr ist. Das ist mein Gedanke, so nach dem Motto, ja, eigentlich können wir mal so machen, aber dann verlieren ja sozusagen ihre Figuren ihre Uniqueness.
Der Typ, der das macht, ist übrigens blind. Das wäre auch noch sein uniker Selling Point. Also er müsste das nicht mal unbedingt machen.
Ich höre dich singen, so, ihr habt doch die beste Waffe für die Dämonen. Was ich auch, ich hatte auch Bauchschmerzen bei dem Manga, weil diese, wie soll ich sagen, die Geschwindigkeit hat mir nicht gefallen. In Folge 1 heißt, weiß keiner von den Dämonen und in derselben Folge kämpft er dann, glaube ich, sogar gegen den Dämon oder wird die Schwester zum Dämon und ab Folge 2 ist er schon Demon Slayer und Dämonen gehören zum Alltag.
Ja, also, ja,
ja. Ja. Und ja. Und das unterstreicht ja auch nur das Gesagte, dass es ist wohl eine bekannte Tatsache. Es kann in dieser Welt eigentlich keiner behaupten, dass es die nicht gibt, vor allem wenn Leute daran sterben.
Ja, ja, also ja, Punkt, kann ich nichts weiter zu sagen. Ich kann nur die Frage stellen, ich habe ihm die Frage gestellt, wieso nutzen sie es nicht im Kampf? Und ich gehe noch einen weiter, wieso nutzen sie diese Vistere, diesen Blauregen nicht dazu, um Dämonen zu töten? Es gibt eine Figur, eine Untergebene von der Säule, die verwendet quasi wie so eine Art Gift für aus diesem Blauregen, um gegen Dämonen zu kämpfen. Das macht aber eine Figur, eine Nebenfigur, die nicht weiter wichtig ist. Und im Verlauf der Geschichte wird auch immer gezeigt, wie sackschwer es ist, diese Dämonen zu töten. Also man muss die köpfen, damit sie sterben. Ansonsten regenerieren sie einfach wieder. Und es ist immer, gerade bei diesen, ich sag jetzt mal, Oberboss-Dämonen, siehst du immer, wie unfassbar schwierig es ist, die zu köpfen, weil die halt so stark sind. Aber dieser Blauregen, wenn du den halt quasi auf deine Klinge schmierst oder sonst irgendwas machst, der paralysiert die, er hemmt ihre Regenerationskräfte und das wäre dann super einfach, diese Dämonen zu killen, wenn, super einfach in Anführungszeichen, wenn sie einfach diese Essenz von diesen Blüten und von dieser Blume auf ihre scheiß Klingen schmieren würden. Also wieso hat der Dämonenkorps keine so eine Produktionsstätte von so Visteria-Items, von Rauchbomben, von Ölen, von Essenzen, von Gift, von irgendwas? Das verstehe ich nicht. Und selbst wenn diese super starken Dämonen, gegen die Tanjiro und seine Freunde kämpfen, dagegen immun wären, die normalen Demon Slayer Dudes, die halt nicht die Hauptfiguren sind, könnten normale Dämonen damit immer noch leichter töten.
Das ist eine ziemlich große Logiklücke, die du da hervorgeholt hast. Ja,
ja.
Das wäre auch mein erster Gedanke. Also ich habe es nicht bis zu den Bäumen geschafft, glaube ich, aber wenn ich von diesen Bäumen gehört hätte und dass die so gut sein sollen, da wäre auch mein erster Gedanke gewesen, ah ja, quasi, wer nutzt das, ne? Oder warum nutzt die das nicht? Wie werden diese Bäume noch eingesetzt? Aber scheinbar gefühlt gar nicht.
Ich gebe dir noch, ich gehe noch einen weiter.
Noch weiter?
Noch weiter. Demon Slayer wird gern mit Schwertern, es wird hauptsächlich mit Schwertern gekämpft, aber es gibt Schusswaffen. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wenn es diese Visteria-Blüten gibt, wieso stellen sie daraus keine Kugeln her, um Dämonen aus sicherer Entfernung anzuschießen, damit sie entweder dran krepieren, weil sie halt gegen das Zeug allergisch sind, oder aber warum schießen sie die Dämonen nicht einfach aus der Entfernung an? Und wenn die dann am Boden liegen und paralysiert sind, können sie die einfach easy peasy killen und köpfen. Warum macht das niemand? Da verrecken so viele Leute immer in Demon Slayer, weil die einfach zu blöd sind, diese verkackten Blauregenblüten einzusetzen. Das ist so ein riesiges Plothole, ich komme da drauf nicht klar.
Aber aus der Distanz, das wäre ja einfach, weil dann hättest du die coolen Kämpfe nicht und könntest es nicht so.
Ja, natürlich, verkaufen. Klar, ja. Logisch. Aber allein würde dieses, also ich meine, Demon Slayer wäre jetzt, es wäre besser ohne die Visteria-Bäume, aber es hat noch ganz andere Probleme. Aber das ist, die Tatsache, dass diese Bäume existieren und dass sie so gut wie niemand nutzt, ist so ein immenses Worldbuilding-Plothole. Da gehe ich die nackten Wände hoch, weil das auch einfach jeder zu ignorieren scheint und, die Leute feiern Demon Slayer raus und ich denke mir, ja, aber warum denn? Warum? Das hat doch nichts außer seine gute Animation. Warum feiert ihr es raus? Das ist ein Schweizer Käse. Das hat nichts für sich, nichts.
Ich überlege gerade, ob ich ein anderes Beispiel finde, um das irgendwie nochmal zu verbildlichen. Ich hatte eins im Kopf, aber das trifft es nicht ganz. Es ist wie, wenn alle Menschen das, das unabhängige Grundeinkommen hätten, aber keiner gibt's aus. So ungefähr.
Ja, und alle würden sagen, unabhängiges Grundeinkommen? Nee, was ist das? Noch nie gehört.
Ja,
liegt und alle anderen Menschen, ja. Ja, und alle anderen Menschen sind aber pleite und haben das Problem, die Plage über der Welt oder Deutschland wäre, dass niemand Geld hat. Wenn der Demon Slayer Chor ein Grundeinkommen bekommt, das er nicht ausgibt.
Ja, genau. Also, ja, das trifft's ganz gut. So, ich habe Hunger, ich muss mir was kaufen, und dann kaufen sie sich halt nicht, obwohl das Geld da ist. Ja.
Das ist halt, also rein, wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, jeder, der Demon Slayer mag, der soll das angucken, das ist in Ordnung. Das Demon Slayer ist deswegen auch so erfolgreich, wie eben mit diesem Kaffee am Ende der Welt. Da wird dir halt quasi erzählt und gesagt, was du zu fühlen hast. Das funktioniert bei mir nicht, weil das alles keinen Sinn ergibt. Die Story ist überhaupt kaum vorhanden. Die Figuren sind sehr platt. Es gibt für einen Shonen kein Kampfsystem. Es gibt einfach nichts, woran ich mich daran festhalten kann. Und diese Wisteria-Bäume sind nur eines von sehr vielen Problemen von dieser Serie für mich, weil es einfach alles überhaupt keinen Sinn ergibt. Und über die rohen Emotionen, wenn mir jemand sagt, du musst jetzt so und so fühlen, funktioniert das bei mir nicht. Ich brauche was, wo ich mich reinprojizieren kann.
Das war jetzt... Jetzt haben wir sehr viel Energie aufgewendet, um uns über Bücher zu beschweren. Hoffentlich haben wir noch genug für die guten Szenen. Und während ich spreche, merke ich, dass ich für die Katzenhaarfussel im Bad hatte. Hoffentlich hat man es nicht gesehen.
Auf Spotify nicht,
ne? Puh. Jetzt muss ich das kurz sacken lassen. Ich trinke einen Schluck Wasser und dann gehen wir zu den guten Szenen, Leute. Da habe ich ein was mitgebracht, habe ich das gefeiert, ey. Ich habe die gute Szene folgend zusammengefasst, die Überschrift in einem Satz. Annie Wilkes tötet jungen Polizisten mit Rasenmäher aus Misery, zu Deutsch sie. Das Buch Misery, zu Deutsch sie, ist von Stephen King, ein Horrorroman, in dem eben diese Szene vorkommt. Aber kurz, worum geht's? In dem Buch sie, Paul Sheldon, ist ein berühmter Schriftsteller. Seine beliebtesten Bücher handeln von der Serienheldin Misery Chastain. Paul ist aber so einer, der hasst diese Buchreihe, der will eigentlich andere Sachen schreiben, aber er wird sozusagen so auf diese Buchreihe reduziert, und weil es sich verkauft und weil es die Fans lesen, ne, schreibt er diese Reihe. Und dann bringt er ein Buch raus, das heißt Schnelle Autos. Das ist was ganz anderes als das, was er immer schreibt. Und der fährt dann von seinem Hotelzimmer los, nachdem er fertig ist mit dem Schreiben, fährt Richtung Colorado, glaube ich, und dann hat er einen Verkehrsunfall und wird ohnmächtig. Und wer findet ihn? Zufällig sein allergrößter Fan, Annie Wilkes, ehemalige Krankenschwester, und sie liebt diese Misery-Bücher, und nach einigen Tagen bemerkt Paul bei Annie Zeichen halt von einer Geistesstörung. Und sie bringt Paul nämlich nicht ins Krankenhaus, sondern isoliert ihn bei sich zu Hause, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Und Paul, der sich die beiden Beine mehrmals gebrochen hat, ist halt nicht in der Lage zu fliehen. Sie macht ihn süchtig mit Medikamenten und hat halt deswegen ziemlich viel Macht über ihn. Und sie liest eben dieses Schnelle Autos, was er in seinem Kofferraum dabei hatte, das Buch, und findet es schrecklich und möchte, dass er quasi ein neues Misery-Buch für sie schreibt, ne? Sie möchte ihre Lieblingsheldin weiterlesen. Und dann passieren dann noch verrücktere Sachen, weil der lässt dann die Misery sterben im Roman und schmeckt ihr gar nicht, ne? Und sowas. Und das ist halt keine schöne Situation, in der er da steckt mit seinen gebrochenen Beinen. Kommen wir zur Szene. Was passiert in der Szene? Paul Sheldon nutzt eine waghalsige Chance und macht sich bemerkbar, sodass ein junger Polizist ihn am Fenster sieht. Ihr müsst wissen, der Paul Sheldon ist in einem Raum gefangen mit so einem einfachen Bett, Fenster und einem Eimer, und mehr ist er in diesem Raum nicht. Und die wohnen ziemlich abgelegen, er und seine Entführerin. Und der Paul Sheldon ist durch die Sachen, die ihm schon passiert sind, auf dem Weg dahin, dazu komme ich gleich, der hat so eine Angst vor Annie und der Rache, die sie üben könnte, dass er erst abwägt, ob er auf sich aufmerksam machen möchte oder lieber nichts tut. Und dann aber macht er auf sich aufmerksam. Und dann kommt der Polizist ans Fenster und erkennt den Autoren, nachdem dann schon nicht gefahren hat, aber der wird dann schon gesucht, Und plötzlich kommt die Annie von hinten und rammt diesem Polizisten ein fettes Kreuz in den Rücken und sticht es quasi durch ihn durch.
Ein Kreuz?
Ja, weil ich glaube, vorher wurde eine Kuh begraben, weil die hat da so einen Hof, nenne ich es mal. Ne? Und da war ja so ein Kreuz quasi, wo die Kuh begraben wurde. Und es nimmt sie und stößt es ihm durch den Rücken. Aber das ist es noch nicht. Paul Sheldon fürchtet quasi ihre Rache, weil er hat ja auf sich aufmerksam gemacht und denkt sich, Jesus, was passiert jetzt mit mir? Was wird sie mit mir anstellen? Und an dieser Stelle hat der King den Leser schon so weit, dass wir brutal Angst um unseren Paul Sheldon haben und uns denken, Junge, hättest du lieber nichts gemacht. Und ja, weil er eben auch so Angst hat, versucht er schnell in die Küche zu kommen und sich ein Messer zu holen und sich quasi selbst umzubringen, bevor Annie ihn kriegt. Ne? Doch bevor er diesen Gedanken in die Tat umsetzen kann, sieht er, dass der junge Polizist noch lebt und zu seinem Auto kriechen möchte. Und die Annie läuft auf ihn zu, der Polizist will seine Waffe ziehen, verliert sie und Annie steigt dann auf so einen Rasenmäher und fährt den Polizisten dann erst über den Arm und man denkt sich, Jesus, und dann macht sie nochmal kehrt und der Stephen King beschreibt, wie sie mit dem Rasenmäher dem jungen Polizisten über den Kopf fährt. Und diese Szene ist so ultra heftig, du denkst, du hast bis dahin alles gesehen, du denkst, du weißt, wie die Annie tickt, aber da wird so einer drauf gesetzt, das war so ein eklig, ich finde selten Ekel beim Lesen, aber da war er brutal. Da hast du so eine Angst um diesen Paul Sheldon, weil die Annie dann nicht mehr davor zurückweicht, einen Polizisten umzubringen. Was wird sie also mit ihm tun?
Ja, nicht nur das Töten an und für sich, sondern halt auch, wie sie es gemacht hat. Das sind so, ich sage immer, ich mag in Büchern und Geschichten generell so Gewaltspitzen, ne? Weil die so, vor allem, wenn der Rest nicht so übergewalttätig ist, sondern es kommt halt zu dieser Gewaltspitze, du denkst dir, ach du Scheiße, weil du nicht darauf vorbereitet bist, dass es hier so gewalttätig wird. Und dann hast du halt sofort die Arschbacken dermaßen zusammengekniffen, dass du dazwischen einen Diamanten pressen könntest.
Das ist gut, dass du das sagst, das mit den Gewaltspitzen, das quasi, oh ja, jetzt kommt eine Eskalationsstufe, ne, mit der hast du nicht gerechnet. Das macht Stephen King in diesem Buch nämlich anders. Ich glaube, er spielt da mit dieser Regel, weil der macht es so, dass du dauernd eine neue Eskalationsstufe kriegst. Ich finde, dieses Buch ist eine perfekte Lektüre, um was über Eskalationsstufen zu erfahren und zu lernen und was die mit einem machen können. Weil an diesem Punkt passieren, ich habe jetzt eine kleine Auflistung an Sachen, die passieren. Und weil die alle nämlich passieren, hast du in diesem Moment so eine Angst um den Paul Sheldon. Was passiert da? Es geht eben damit los, dass seine Beine verletzt sind und er nicht laufen kann und in diesem Bett da liegt bei ihr. Relativ bald lässt sie ihn, der ja eigentlich ihr Held ist, aus einem dreckigen Eimer saufen. Das ist so eine eklige Szene. Dann schneidet sie ihm eins der Beine ab, hackt sie mit der Axt ab. Dann hat sie so einen depressiven Anfall, sitzt bei ihm neben dem Bett und in einer Rattenfalle hat sich halt eine Ratte verfangen. Sie hockt sich zu ihm, nimmt diese Ratte, zerquetscht sie mit bloßer Hand und leckt sich das Blut von den Händen.
Das ist aber schon arg Supervillian-Style.
Ja, und du musst dir vorstellen, du bist ein Autor, bist quasi Gefangener und die hockt sich so zu dir und macht es. Oh, wacht, und jetzt kommt richtig krass. Die kommt dann zu ihm und schneidet ihn mit so einem elektronischen Messer, ne? Kennt man ja.
Ich glaube, in Deutschland. Tranchieren von Tranchiermesser,
ja, genau,
oder?
Genau, ich glaube, in Deutschland nutzt man das gar nicht so oft, aber bei den Amis sieht man das öfter, ne? Diese Klinge, die sich dann hin und her bewegt. Und damit schneidet sie ihm den Daumen ab. Das heißt, diese Frau, die hat keine Angst davor, ihrem Helden weh zu tun. Verstehst du jetzt Genau, verstehst du jetzt, warum er dann auch so eine Angst davor hat und überlegen muss, mache ich mich jetzt bei dem Polizisten bemerkbar oder nicht? Und dann tut er es und verkackt.
Ja. Naja, das ist halt diese, man könnte meinen, er ist so ein bisschen geschützt, er hat so ein bisschen, in Anführungszeichen, einen Plot-Armor, weil sie ja quasi von ihm will, dass er eine neue Geschichte schreibt, eine Geschichte weiterschreibt. Und deswegen sollte sie ja eigentlich an seiner Unversehrtheit Interesse haben, damit er halt noch, ne, das schreiben kann. Aber dadurch, dass sie ja quasi gar keinen Gott kennt und ihn halt auch verstümmeln würde, was sie ja auch tut, dass du nicht weißt, wo die Decke ist, wo ist Schicht im Schacht, das lässt sich nicht abwägen und das ist das Geile, dass der eben nicht geschützt ist, weil er der Autor ist, sondern dass sie ihn halt auch nicht kalt machen würde, aber vermutlich viel Schlimmeres als ihn zu töten, nämlich ihn quälen.
Ja, und das ist so verrückt, weil er verliert ja schon ein Bein durch sie und dann auch noch den Daumen. Und wie du sagst, wo ist die Decke? Was tut sie als nächstes? Ne? Ja. Wie schlimm kann es noch werden? Und pass auf, sie nimmt dann diesen Daumen, geht mit ihm in die Küche und kommt zurück mit einem Kuchen und packt diesen Daumen wie eine Kerze quasi auf den Kuchen. So ultra seltsam. richtig verrückt. Genau, und deswegen fand ich diese Szene so geil. Was kann ich dir dann noch zu sagen? Also diese Annie ist wohl offensichtlich depressiv und der King, der spielt auch so wohl so ein bisschen mit dem Wetter, weil es gibt dann wohl so eine Art Wetterumschwung und die Annie ist dann auch eben anders. Plötzlich hat sie diese depressive Phase und überlegt sich auch, ob sie nicht einfach sich und ihn umbringen sollen, so nach dem Motto, komm John, beenden wir das Ganze. Nicht John, komm Paul, beenden wir das Ganze. Aber der Paul, der schafft es, das abzuwenden. Und später, irgendwann nach der Sache mit dem Daumen, wird er schon fast unterwürfig und findet sogar Gefallen an dem Buch, was er gerade schreibt, ist dann in so einer Art Flow, so nach dem Motto, es führt keinen Weg dran vorbei, ich muss das tun, also mache ich's. Und wenn dir der Daumen abgeschnitten wird, nachdem du dein Bein verloren hast, wirst du halt auch irgendwann gehörig. Das hat dann
ja, so naja.
Irgendwie alles schon irgendwo Sinn, so fast so ein bisschen Richtung Stockholm-Syndrom. Und es kehrt halt so eine falsche Ruhe ein und wir denken, wir haben das Schlimmste hinter uns und dann kommt eben der junge Polizist, der stirbt, seine letzte Rettung quasi, und du denkst, Jesus Christus, was wird sie jetzt mit Paul anstellen? Das ist richtig spannend, widerlich und Horror, wie ich ihn noch nie gelesen habe, also diese Beschreibung, wie sie dann kehrt macht und dem Polizisten mit dem Rasenmäher über den Kopf fährt, da denkst du dir, okay, die hat echt keine Angst vor Gott. Ja.
Im Übrigen, ich habe es gerade nachgeguckt, Misery gibt es auch als Film, also eine Verfilmung. Und Kathy Bates hat die Annie Wilkes gespielt und hat dafür tatsächlich sogar einen Oscar bekommen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil es ist schon eine sehr, sehr krasse Rolle. Da muss man einiges leisten. Hat sie scheinbar gemacht. Ja.
Da muss man einiges leisten.
Ja, das ist wirklich so, die Person ist so krass geschrieben, mit der möchtest du nicht in einem Raum sein. Das geht ein bisschen weg von gute Szenen, schlechte Szenen. Ich kann noch kurz was aus dem Buch erzählen. Der schafft das dann aus dem Zimmer zu fliehen und findet dann so Zeitungsberichte darüber, wo die Annie quasi schon gearbeitet hat und so. Und überall, wo sie gearbeitet hat, sind halt schon so Leute gestorben. Und dann merkt er, irgendwas ist mit ihr nicht ganz, ne, die ist gefährlich. Er wusste schon, dass sie gefährlich ist, hat ihr dann aber nochmal die Bestätigung und man merkt quasi, dass der Tod war überall, wo sie war. Es wird ihm vermutlich nicht anders ergehen als den anderen vorher. Und ganz am Ende findet er dann in diesem Stapel Zeitungen einen Artikel darüber, über ihn, vermisster Autor. So nach dem Motto, so hier die Unterschrift, du bist als nächstes dran. Kriegt man so als Leser zu verstehen. Was dann halt auch ziemlich krass ist. Also wirklich, ihr wollt Eskalationsstufen erfahren, lest dieses Buch. Das ist, ich habe auch gelesen, ich glaube bei Wikipedia, dass er dieses Buch auch unter seinem Pseudonym Richard Bachmann rausbringen wollte, weil da kein übernatürlicher Horror passiert. Das ist wirklich nur diese Annie.
Ja.
Und das war wirklich richtig guter Horror. Das war angsteinflößend, weil du Angst um diese Person hast.
Amen. Ja, und die Menschen können viel, viel schlimmer sein als jedes Monster. Die Menschen sind die wahren Monster, wissen wir doch. Ah, schee.
Ja, das war jetzt schee, ne?
Ich zehre von dieser Energie. Und weißt du, was auch noch, ich möchte sagen, verfickt viel Energie hat, deswegen sage ich auch, dass es verfickt viel Energie hat. Ich halte es in die Kamera. Wir sprechen endlich mal hierüber, was immer nur so ein bisschen angeteased wird von uns.
Ich hab's auch.
Ja, wir stecken die Spitze rein, aber jetzt kommt alles. ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich so richtig ausführlich über Jojo sprechen darf, also in der Ausführlichkeit. Und ich habe eine Szene mitgebracht, die spielt sich in Band 7 von Part 3 ab, von Stardust Crusaders. Und warum ich diese Szene nochmal. Und warum ich diese Szene genommen habe, ist, weil sie ein so gutes Beispiel dafür ist, wie man Spannung generiert und einen Kampf stattfinden lässt, ohne wirklich einen Kampf stattfinden zu lassen. Und das ist wahnsinnig cool. Und was man aus dieser Szene lernen kann, nicht nur für, weiß ich nicht, Manga, sondern für Geschichten generell, das kann man mitnehmen. Das ist universell einsetzbar. Wir sprechen also jetzt gleich über einen Kampf, der nicht so wirklich ein Kampf ist und gerade deswegen so geil. Und ich habe es dem Martin gestern geschickt, so ein Meme, was ich gefunden habe bei meiner Recherche, wo du so den Geralt siehst, wie er seine Klinge putzt und sagt, diese Klinge ist für Monster. Und im Hintergrund ist aber ein Dude, den er erstochen hat. Ein ganz normaler Mensch. Jemand fragt aber, was hat er denn getan? Und kurz vorher, siehst du, 10 Sekunden vorher, der Dude hat gesagt, ja, der Kampf gegen Darby war ja nur Filler, weil keine Fäuste geflogen sind. Weil bei Jojo halt generell immer die Fäuste fliegen, nur da halt eben nicht.
Über diesen Kampf haben wir in der Shonen-Folge schon besprochen, haben wir schon angekratzt. Ich bin ein riesen Fan dieses Kampfes. Und im Vorgespräch, dass ihr Bescheid wisst, hat der Maxi mir schon gesagt, da haben wir nur an der Oberfläche gekratzt. Jetzt springen wir tief rein und da bin ich gespannt auf deine Gedanken, was du da noch rausholst. Aber als Teaser, das finde ich, ist ein genialer Kampf. Man kann das Wort Kampf richtig, man verwendet es hier richtig, das Wort Kampf, weil es ist ein mentaler Kampf, vor allem ein Kampf mit, ja, sich, also der Böse, der kämpft eigentlich nicht gegen den Jotaro, sondern, ist es der Jotaro? Ja.
Ja, Jotaro, ja, genau.
Der kämpft da nicht mit ihm, sondern eigentlich mehr mit sich selbst. Ja, ich gebe das Wort weiter.
Ist so. Das war ein guter Teaser. Ich muss jetzt auch noch ein paar Sachen peripher dazu erklären, warum diese Szene so gut ist, in der Kontext und so. Deswegen, bleibt dran. Man kann da sehr viel mitnehmen, wenn man selbst schreibt oder wenn man auch liest, weil manchmal, man liest Sachen oder man guckt Sachen und manchmal findet man Sachen geil, aber diese peripheren Dinge, die damit reinspielen, die eine Szene geil machen, über die denkt man ganz oft nicht nach und das ist hier eben der Fall. Also, wir sind bei JoJo's Bizarre Adventure. Wir sind in Part 3, Stardust Crusaders, und die Geschichte von Part 3 ist relativ schnell erklärt. Jotaro ist die Hauptfigur und seine Mutter wird plötzlich krank. Und um seine Mutter zu retten, muss er mit seinen Freunden, sein Großvater ist auch dabei, nach Ägypten fliegen, um den Bösewicht aus dem ersten Part, Dio, zu töten, damit seine Mutter eben überlebt, weil, ich gehe da jetzt nicht zu tief rein, weil der quasi dahinter steckt. Das heißt, das Ganze ist so eine Art Roadtrip um die Welt und das ist so ein bisschen episodisch aufgemacht, wo sie dann halt an verschiedenen Orten auf der Welt gegen verschiedene Leute mit unterschiedlichen übernatürlichen Fähigkeiten kämpfen. Und in JoJo bis dahin werden Kämpfe eigentlich immer mit den Fäusten ausgetragen und immer sehr spektakulär, ne? Da gibt's dann Panels, wo dann einfach nur geschlagen wird und es ist alles sehr flamboyant und sehr, sehr großartig und so. Und dieser Kampf gegen Darby, den Zocker, heißt er, der ist sehr zurückgenommen. Da gibt's kein großes Spektakel, da gibt's keine Fäuste, es fliegen keine Fäuste. Und deswegen unterwandert dieser Kampf alles, was man bis dahin gesehen hat. Und das ist überraschend. Es gibt zwar vorher schon Kämpfe, wo es darum geht, cleverer zu sein als der Gegner, aber es ist eben trotzdem am Ende noch ein Kampf, weil der Gegner ja besiegt werden muss. Und wie der Martin eben schon angeteasert hat, der Gegner in diesem Kampf besiegt sich im Grunde genommen selbst. Gleich mehr dazu. In Shonen, da haben wir auch in der Shonen-Folge drüber gesprochen, gewinnt ganz oft der Stärkere. Also der lauter schreien kann, der die größere Genki-Dama channeln kann, der härter zuschlagen kann, gewinnt. In wirklich guten Shonen-Manga mit einem Magiesystem, wie jetzt zum Beispiel JoJo oder My Hero Academia oder Jujutsu Kaisen oder hast du nicht gesehen, ist es so, dass der Cleverere gewinnt. Also welche Fähigkeit ist denn die bessere und wird besser von den Leuten eingesetzt? Und das Coole ist, der Hirohiko Araki, der JoJo geschrieben hat, der schreibt sich manchmal so richtig bewusst in eine Ecke rein, damit er sich was ausdenken muss, um da wieder rauszukommen. Und das Magiesystem in JoJo sind Stands, das sind wie so die Manifestationen der Willenskraft, die haben alle quasi eine Fähigkeit und es geht immer darum, wie setzt die Figur mit diesem Stand diese Fähigkeit ein. Und in JoJo ist das ganz oft so, müsst ihr es euch so vorstellen, diese Standfights, dass zwei Personen gegeneinander spielen, aber die eine Person spielt Schiffe versenken und die andere zeigt Schere mit den Fingern. Trifft's das, Martin?
Ja, bei Spielen musste ich an einen anderen Jojo-Moment denken, wo sie an so einer Super Nintendo sitzen und was zocken die da? Irgendein Rennspiel, genau.
F-Mega.
Ja, genau. Es ist so, die Fähigkeiten sind so aus verschiedenen Welten, muss man fast sagen.
Ja.
Und dann macht der eine das und der andere macht das und irgendwie muss es funktionieren.
Und ja, und das wird später noch mehr, Martin. Das ist bei in Part 3 hat Araki tatsächlich diese Stance neu eingeführt und die sind am Anfang relativ basic, aber die werden immer abgefahrener, je weiter man das liest und desto, ne, der eine zockt Super Nintendo, während der andere Schach spielt und irgendwie müsste einigen den anderen gewinnen und das ist das Spaßige daran. Jetzt haben wir schon mal den Kampfplatz eingehaselt. Jetzt noch ein paar Eckdaten zu diesem Kampf selbst. Der findet statt in einem Café, wo die Stardust Crusaders, also Jotaro und seine Freunde, sich quasi ein Getränk genehmigen. Und dort ist eben dieser Darby und er verlockt sie zu einem Spiel und dann sind sie quasi in seinen Fängen. Und die Fähigkeit von Darby ist im Prinzip relativ simpel erklärt. Wenn jemand mit ihm eine Wette abschließt oder in einen Wettbewerb geht und seine Niederlage anerkennt, also wenn er nicht offensichtlich verloren hat, sondern wenn er in seinem Herzen die Niederlage anerkennt, kriegt der Darby quasi die Seele der Person als so ein Jeton in so einer Sammlung. Die einfachste Möglichkeit für Darby, diese Seelen in Form von Pokerchips zu sammeln, ist natürlich die Leute in Spielen zu besiegen. Er ist ein Spieler. Und er ist aber nicht nur ein Spieler, weil er das Glücksspiel liebt, sondern er bescheißt auch, damit er halt quasi gewinnt. Das heißt, die Stardust Crusaders kommen mit dem in Kontakt in diesem Café. Die checken relativ schnell, ah ja, das ist einer von den Schergen von Dio, den sie eigentlich suchen. Und lass mich kurz lesen, Martin. Genau. Der grundlegende Kampf hier ist deswegen so super, weil sie diesen Typen nicht besiegen können, indem sie ihn einfach umhauen, sondern sobald sie mit ihm in einem Spiel sind, hat er quasi die Oberhand. Das Ganze driftet dann quasi in so eine Art Glücksspiel ab und das, wie wir es eben bei Misery hatten, das gibt dann diverse Eskalationsstufen, die das Ganze auf die Spitze treiben. Das heißt, der Darby verändert auch den Kampfplatz dahingehend, wo die Hauptfiguren sich nicht mehr wohlfühlen. Das heißt, da ist niemand, den sie schlagen können und dann ist das Ziel aus dem Weg geräumt, das Hindernis. Sondern sie müssen den ganz anders angehen. Das heißt, alles, was bis dahin funktioniert hat, funktioniert gegen den nicht. Und das ist schon mal das Interessante, wenn du das zum ersten Mal siehst oder liest. Das Coole ist auch, dass dieses Glücksspiel quasi wie so eine Art Metaebene hat. Sie spielen einmal eine Wette, dann spielen sie so Münzen in ein Glas reinwerfen und dann spielen sie zwei Runden Poker. Also im Prinzip vier Glücksspiele, wenn du so willst. Und das heißt, der Darby muss gegen die Stardust Crusaders im Prinzip viermal gewinnen, damit er all ihre Seelen kriegt. Das heißt, die haben im Prinzip vier Chancen und es sieht eigentlich ganz gut aus. Solange nur einer von denen gegen Darby gewinnt, haben sie gewonnen. So, jetzt gehen wir in den Kampf rein, Martin. Und der erste Kampf ist relativ simpel. Da ist eine Katze vor dem Café und der Darby wettet mit Polnareff, mit einer der Hauptfiguren, welche zwei Fleischstücke, die er ihr hinwirft, die Katze als erstes nimmt. Und sie wetten darauf und natürlich nimmt die Katze das Fleischstück, auf das der Darby gewettet hat und Polnareffs Seele wandert in seine Sammlung. Da ist schon mal der erste dahin. Natürlich erfährst du auch relativ schnell, die Katze war, also es war manipuliert, die ist darauf trainiert, immer dieses eine Fleischstück zuerst zu nehmen. Und dann kommt das geilste Spiel, finde ich, und zwar spielt Joseph mit Darby. Der Joseph ist Jotaros Großvater und er ist selbst so ein bisschen so ein Bescheißer. Und sie spielen quasi, füllen ein Glas mit, ich glaube es ist Whisky, also einem Getränk, und dann lassen sie immer Münzen reinfallen. Und bei wem das Glas überläuft, der hat verloren. Willst du dazu irgendwas sagen?
Ich will dazu nur sagen, dass ich habe das so gefeiert, das sind so Spiele, so Gimmicks einfach.
Ja.
Die finde ich ultra krass. Und wenn du dann diese Persönlichkeit von dem Joseph kennst, das ist so ein alter Haudegen einfach. Müsste ich den mit einer anderen Figur vergleichen, würde ich sagen, das ist Garb, ne, aus One Piece.
Ja, das trifft gut.
Die sind sich sehr ähnlich und wenn den einer herausfordert, dann nimmt er die Herausforderung entgegen. So, Jungspund, du bringst mir für nix bei. Und so ist er auch ungefähr in dieses Spiel rein mit den Münzen. Und das, wenn du dann zuschaust und siehst, wie dieses Wasser steigt, das hat einfach Spaß gemacht.
Das ist so. Also es geht darum, quasi Münzen in ein Glas zu werfen, wo wem es überläuft, der hat verloren. Und Joseph ist eben auch so ein Trickster. Und er hat einen Wattebausch, den er halt auch mit der Flüssigkeit gefüllt hat. Und dann lässt er eine Münze, hält das halt so übers Glas. Und dann drückt er auf diesen Wattebausch raus, dass da halt ein bisschen Flüssigkeit reinläuft, so dass er quasi berechnen kann, in Anführungszeichen, dass wenn der Darby beim nächsten Mal eine Münze reinwirft, dass es überläuft. Und in dem Moment, bevor der Darby dran ist, steht er auf und geht um das Glas rum und guckt sich das so an. Und dann wirft er seine Münze rein und es läuft nicht über. Und der Joseph packt sich und denkt sich, aber wieso? Aber es hätte doch eigentlich überlaufen müssen, was ist los? Und dann hat er verloren und verliert seine Seele, weil er halt quasi in seinem Herzen aufgegeben hat. Und es stellt sich dann später heraus, dass der Darby ein Stück Schokolade unter das Glas gemacht hat, so dass es halt in Josephs Richtung geneigt ist, so dass es aussieht für Joseph, dass das Wasser höher steht, als es eigentlich tut. Und indem er aufsteht und die Sonne auf dieses Stück Schokolade scheinen lässt, schmilzt es und dann kippt das Glas wieder runter und er kann halt seine Münze reinmachen. Und das ist halt auch schon so ein richtig guter Move einfach, richtig, richtig gut beschissen. Und du merkst dann so, okay, scheiße, der hat so viele Asse in seinem Ärmel und bescheißt, wie wollen die hier rauskommen? Wie wollen die das schaffen? Dann beginnt die erste Runde Poker und Jotaro spielt Poker und Jotaro ist bis zu dem Zeitpunkt in der Geschichte sehr, sehr trocken. Der haut One-Liner raus und so und ist halt sehr ernst. Hat also ein Pokerface. Und natürlich weiß Jotaro auch, dass der Darby wohl irgendwie bescheißt. Das heißt, er mischt die Karten. Und als der Darby die Karten mischt, holt der Jotaro seinen Stand raus und bricht ihm erstmal den Finger, um ihm zu zeigen, hey, du kannst mich hier nicht bescheißen. Wenn du irgendwas versuchst, hau ich dich um. Und dann weißt du schon mal, okay, hier ist der Kampfplatz eingehaselt. Hier geht nix. Hier wird nur Poker gespielt. Und es stellt sich dann im Verlauf des Kampfes raus, dass Darby im Prinzip das ganze Café für sich eingenommen hat, dass die Leute arbeiten für ihn. Das heißt, wenn der Jotaro jemand anderen die Karten mischen lässt, dann arbeitet er insgeheim für den Darby. Also Jotaro ist absolut im Nachteil, während er gegen den Darby kämpft sozusagen. Lass mich kurz lesen. Es geht dann also quasi drum, wer hat das größere Pokerface? Wer hält geistig länger stand? Wer kann den Raum lesen? Und dann geht's in die letzte Runde Poker, nachdem Jotaro nicht mehr viel übrig hat. Und Darby lässt die Karten austeilen und er selbst hat 4 Könige. Und Jotaro macht den ultimativen Boss-Move und nimmt seine Karten nicht mehr auf. Er lässt sie einfach auf dem Tisch liegen. Und Darby sieht seine 4 Könige und denkt sich, haha, das habe ich gewonnen. Und Jotaro nimmt seine Karten nicht auf und dann sitzt er halt da und sagt, ja, erhöht jetzt um die Seele von all seinen Freunden. Avdol ist noch da. Erhöht um seine Seele und die von Avdol. Und er erhöht auch die Seele von Kakuin, der im Krankenhaus liegt. Der ist nicht zugegen. Und der Darby wird halt so misstrauisch. Und dann sagt Jotaro, erhöht um die Seele seiner Mutter, weswegen sie ja eigentlich auf dieser Reise sind. Und verlangt von Darby im Umkehrschluss aber, dass wenn er ihn im Poker besiegt, dass er über Dio's Stand Informationen preisgibt, was eigentlich niemand weiß, wenn er verliert. Und Darby weiß eigentlich, weil er ein Glücksspieler ist und weil er das Ganze manipuliert hat, mit 4 Königen hat er so gut wie gewonnen, weil es eigentlich nur 3 Hände gibt, die besser sind als die 4 Könige. Und weil er eigentlich weiß, dass Jotaro eine schlechte Hand haben muss, weil ja sein Henchman ihm ausgeteilt hat. Und trotzdem erhöht Jotaro halt quasi um alles, was er besitzt. Und das ergibt im Kopf vom Darby keinen Sinn, weil er fragt sich dann, okay, hat er vielleicht doch irgendwas mit seinem Stand gemacht? Werde ich jetzt doch verlieren? Was ist wenn? Und dann gerät er in so eine Spirale, wo er sich nicht mehr sicher sein kann, dass das wirklich alles so manipuliert ist, wie er das wollte. Und Jotaro bleibt halt die ganze Zeit einfach nur total ernst, guckt die Karten nicht an, steckt sich dann auch so eine Zigarette an. Und Jotaro gewinnt am Ende quasi dadurch, indem er dieses Hyper-Poker-Face hat, und das Spiel am Laufen lässt, wenn das Spiel zu Ende gegangen wäre und Darby verlangt hätte, dass Jotaro seine Handkarten umdreht, hätte er gewonnen. Aber Darby ist dann in so einem psychologischen Loop gefangen, wie du gesagt hast, Martin, dass er sich selbst besiegt, dass er sich fragt, oh Gott, was ist denn die, sind seine Karten eigentlich schlecht? Die müssen doch eigentlich schlecht sein. Und hat er nicht irgendwas mit seinem Stand gemacht? Und warum, oh Gott, wenn ich verliere, muss ich sterben, weil Dio mich umbringt. Und dann kriegt er quasi wie so eine Art Herzinfarkt und akzeptiert seine Niederlage, weil er es einfach nicht mehr packt, weil der Jotaro einfach einen auf zu cool macht. Und dann gewinnen die Stardust Crusaders, weil da Jotaro im Prinzip den Staring Contest gewonnen hat. Und das passt so gut zu dieser Figur, weil Jotaro einfach so die ganze Zeit immer so kacken ernst ist und einfach dieses Pokerface hat, dass das da einfach ad absurdum geführt wird. Und das Coole war, solange Jotaro die Karten nicht angeguckt hat, weiß er ja auch nicht, was sein Blatt ist. Und er geht davon aus, dass seine Hand vielleicht schlecht ist, weil alles gerickt ist, aber solange er das nicht weiß, kann er die Niederlage in seinem Herzen auch nicht akzeptieren. Und deswegen ist er halt die ganze Zeit gechillt geblieben, so von wegen, ja, solange ich nicht weiß, was passiert, kann ich auch nicht wissen, wie es ausgeht. Und das Witzige ist, als er dann die Karten wirklich umdreht und die Hand ist wirklich hundsmiserabel schlecht, sagt er auch noch sowas wie, okay, scheiße, hätte ich das gewusst, dann hätte ich verloren. So total ernst. Das ist total geil, weil dieser Kampf auf einer völlig anderen Ebene stattfindet.
Der Raki, der macht da was, schreibt technisch, das will ich immer machen. Das ist so ein Kniff, den finde ich genial. Und zwar beim Lesen fängt man dann auch kurz an zu glauben, dass der Jotaro wirklich irgendeinen Trick hat, der weiß was.
Ne? Ja.
Und den Leser lässt er so im Dunkeln. Und man denkt sich auch so, der würde das nicht machen, wenn er nicht wüsste, dass er gewinnt. Irgendwo muss ein Haken sein, weil es geht ja ein paar Seiten lang. Man denkt natürlich auch kurz so, ja, der blufft jetzt quasi und dann traram, passiert der Gewinn, aber der macht es mit so einer Coolness, der lässt diesen Gedanken eigentlich nicht zu. Man erwartet eigentlich, dass der Jotaro irgendwie den Trick jetzt auspackt oder dann am Ende sagt so, ja, ey, durch irgendeinen Spiegel, was weiß ich, hat er gesehen, dass er die und jene Karten hat. Und dann kommt es mit so, oh Mist, ich kann die Regeln nicht mal, so gefühlt. Aber dieser Kniff, ja, den Leser quasi glauben zu lassen, etwas glauben zu lassen, das fand ich halt richtig gut, weil der Jotaro, der verkauft sich so gut, du nimmst in dem Moment alles ab und bist dann quasi wie Darby und läufst auf, ne, lässt uns auflaufen.
Ja, da sieht man das, wie er es halt einfach, wie er es nicht mehr packt und halt einfach nicht mehr drauf klarkommt, warum der Jotaro so hart blufft. Der muss doch irgendwas gemacht haben, aber er hat gar nichts gemacht, er hat einfach nur bis zum Ende einfach durchgeblufft. Und dann kippt er einfach um. Oder er bleibt, glaube ich, sogar sitzen. Nee, doch, da kippt er um, da kippt er auf den Tisch. Das ist einfach herrlich. Und du bist jetzt so am Anfang von Part 4 und da kommen noch mehr solcher Kämpfe. Es kommt auch noch so ein anderer Glücksspielkampf, der nochmal ganz andere Regeln hat. Das wird dir noch ganz oft passieren, dass da irgendwelche Sachen passieren, wo du dann denkst, wie verrückt ist das denn? Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, weil er dich immer wieder überrascht, weil er sich selbst in eine Ecke schreibt. Also, ich fasse zum Schluss nochmal zusammen, was man aus diesem Kampf mitnehmen kann, sowohl als Manga-Leserin als auch als Autorin. Da steckt wahnsinnig viel drin. Kämpfe müssen nicht immer mit Fäusten oder Waffen ausgetragen werden. Die können auf einer ganz anderen Ebene stattfinden, zum Beispiel hier mental. Kämpfe können auch völlig ruhig vonstatten gehen. Das habe ich vorher gesagt. Das ist alles bei Jojo, ist immer alles sehr laut und immer sehr, alle sind am Rumposen und es fliegen die Fäuste. Das ist das absolute Gegenteil davon. Spannung entsteht dadurch, was auf dem Spiel steht. Jotaro hat quasi die Seele seiner Mutter gesetzt, die er eigentlich retten will, was der Ziel dieser ganzen Reise ist. Das heißt, je höher das, was auf dem Spiel steht für die Figuren, desto spannender wird's. Am Ende gewinnt immer der Cleverere und nicht der Stärkere. Wenn ihr einen Kampf lest oder schreibt, wo dann am Ende eben nicht der Stärkere gewinnt, sondern der einfach die bessere Idee hat, ist das immer viel befriedigender, vor allem wenn diese Idee halt so unvorhergesehen ist und wenn sie am Ende noch so ein Augenzwinkern hat, wie es hier der Fall ist. Und spannende Szenen müssen nicht fancy sein. Diese Szene findet die ganze Zeit, das sind glaube ich 6 oder 7 Kapitel, im Anime sind es 2 Folgen, also ungefähr 50 Minuten, finden die nur an einem Tisch in einem Café statt. Die ganze Szene, alles was da passiert, lebt quasi davon, dass da ein mentales Duell zwischen dem Darby und den Stardust Crusaders stattfindet. Da kann man wahnsinnig viel mitnehmen aus dieser Szene. Schreibt euch das gerne auf und beherzigt das gerne, weil dann werdet ihr auf jeden Fall gute Kämpfe schreiben und Kämpfe steht hier in Anführungszeichen.
Ich finde das richtig gut, mir macht es richtig Spaß, das anzuhören und dann auch nochmal reinzugucken, weil es halt wirklich so genial ist. Ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute das hören und sich denken so, jetzt feiern die wieder raus und Manga, die feiern das, deswegen müssen sie positiv darüber sprechen. Aber ich bin ja, du feierst es seit jeher, ich lese es ja quasi neu, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt und dann kommen diese Stands und alle kämpfen immer laut und ich sage auch immer zu Max, ich lese Jojo nur wegen den One-Linern, weil die sind halt richtig gut und dann liest du das und dann ist das halt so ein, wie soll ich sagen, Ocean's 11 Ding mit einem krassen Twist, wo sich halt einer richtig Gedanken gemacht hat und ich bin sowieso so ein Fan von so Glücksspielelementen einfach, weil da musst du ja, ja tricky sein. Das hast du hier zusammengefasst in dieser einen Story und es ist wirklich nur an diesem Tisch und das ist smart. Wenn mich einer fragt, wie dieser Kampf ist, dann sage ich, der ist smart.
Ja. Das trifft's optimal. Solche Kämpfe in Anführungszeichen leben auch immer davon, wie gut Autoren ihre Zaubertricks verschleiern können und wie dramatisch das Ganze auch ist. Ne? Du musst es dramatisch spannend auf die Spitze treiben und wenn du als lesende Person nicht weißt, was ist die Lösung? Wie geht's eigentlich weiter, wenn AutorInnen den Zaubertrick vorführen, ohne dass wir hinter den Trick blicken können, dann ist das einfach das Allerbeste. Und sollten wir jemals einen dritten Teil von dieser gute Szene, schlechte Szene machen, was wir bestimmt irgendwann machen werden. Und du bist bei Jojo weiter, garantiere ich heute hier und jetzt, dass ich eine Szene aus dem vierten Part nehme, wo auch einer meiner absoluten Lieblings-One-Liner drin vorkommt, die so gut ist. Da habe ich dermaßen die Arschbacken zusammengekniffen, als ich die im Anime gesehen habe. Das war so unfassbar spannend. Ich schwöre, da sprechen wir das nächste Mal drüber.
Wunderbar. Dann freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Haut uns überall in die Kommentare, was ihr zu unseren Beispielen sagt. Würdet ihr auch sagen, Kaffee am Rande der Welt hat eine schlechte Szene oder findet ihr, das war eigentlich eine sehr gute Szene? Oder was sagt ihr über Demon Slayer und die Bäume? Habt ihr vielleicht Argumente, an die wir nicht gedacht haben, warum man diese Bäume nicht für sich nutzen kann? Und würdet ihr sagen, ihr habt unsere zwei positiven Beispiele gelesen und gegähnt? Ne? Kann ja auch passieren. Immer ja. Her damit. Ansonsten, Max, wann kommt die nächste Folge?
Die nächste Folge kommt am 16. Oktober. Und das, weil Halloween dieses Mal mit unserem Turnus von 3 Wochen blöd fällt, ist das dann schon die Halloween-Folge.
Das würde ich sagen, verzeihe ich uns. Ihr hoffentlich auch. Überall Likes da lassen, überall die Abos. Ihr wisst, wir freuen uns. Und ansonsten hören wir uns dann. Bis denn.
Ciao, ciao. Es gibt manchmal so, also ne, wenn du irgendwie an so coole Filme und Filmreihen denkst, denkst du meistens irgendwie an Star Wars oder an Herr der Ringe. Und ich finde, welche Filmreihe nicht genug Liebe erfährt, obwohl sie eigentlich relativ erfolgreich ist, aber irgendwie nicht oft drüber gesprochen wird, ist Mission Impossible. Hast du Mission Impossible Filme gesehen?
Boah, oh Gott, nee. Ich glaube, den ersten habe ich mal angeguckt, zum Teil vor vielen Jahren, wo der Tom Cruise halt ne, diese berühmte Szene mit runterfallen lassen zu die Laser. Mehr ist Mission Impossible nicht für mich.
Das ist schade, weil diese Filme sind tatsächlich, ausgenommen vom zweiten, der ist absoluter Trash, aber den gucke ich trotzdem immer an, wenn ich die Reihe gucke. Die sind richtig, richtig, richtig gut. Also nicht nur, weil der Tom Cruise seine Stunts selber macht, ne, weil die Stunts halt total abgefahren und waghalsig sind, sondern weil man von Mission Impossible tatsächlich beim Schreiben was mitnehmen kann. Und was die Autoren von Mission Impossible ganz oft machen, ist, dass sie dir keine Luft lassen und dass in allem, was passiert, immer eine Zeitbombe steckt. Also keine, manchmal eine wortwörtliche Zeitbombe, manchmal eine metaphorische. Und das kann man aus Mission Impossible lernen, wenn man schreibt. Wenn du eine Action-Szene schreibst, sondern eine spannende Szene, dann pack im Hintergrund eine Zeitbombe rein, die, ich sag jetzt mal, die nach 5 Minuten losgeht, die entschärft werden muss, weil das automatisch die Spannung erhöht. Und Mission Impossible macht das wahnsinnig gut, weil der Tom Cruise natürlich immer Hassle hat, immer im Stress ist, immer irgendwas machen muss, Burj Khalifa hochklettern, am Flugzeug hängen, irgendwas abgefahren ist. Und solange es ein Zeitlimit dafür gibt, dessen, was er tut, ist es automatisch viel spannender, weil du weißt, der hat nicht unendlich Zeit, das zu tun, sondern er muss das jetzt einfach machen. Das kann man sich beim Schreiben sehr gut abgucken.
Würdest du sagen, die Mission Impossible Filme sind so Filme, die immer nach vorne gehen, Oh, da bin ich, das liebe ich. Das habe ich bei Transporter geliebt, das habe ich bei John Wick geliebt. Diese Filme, die einfach nach vorne gehen und wie du sagst, wenn es einem keine Luft lässt, weil halt dauernd irgendwas passiert, finde ich gut. Ich war damals auch zu jung wahrscheinlich für Mission Impossible und habe es nicht gecheckt einfach. Vielleicht gönne ich mir den jetzt nochmal.
Ja, also ich finde auch, der erste, den habe ich vor ein paar Wochen gesehen. Wir haben jetzt tatsächlich gestern den siebten, also den letzten, den es aktuell gibt, geguckt. Es gibt die, aber die sind auch wahnsinnig gut, die sind alle gut. Der zweite ist Müll, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der ist einfach nicht gut, der ist so frühe 2000er Pseudo-Coolness. Der ist nicht gut, den könnte man theoretisch auch einfach skippen. Ich gucke ihn mir meistens mit an, wie ich in der Folge gesagt habe, einfach, ne, um sich zu eichen, um wieder zu erkennen, was eigentlich gut ist. Und dann einfach hinhocken und Spaß haben, weil das Coole an Mission Impossible ist, der Tom Cruise macht seine Stunts selber und das merkst du, weil sie halt einfach lange die Kamera draufhalten lassen können und dadurch wirkt es halt sehr waghalsig. Du hast vor allem später dann auch so einen guten Humor, weil der Tom Cruise sich nicht mehr so ernst nimmt. Du hast immer diese Eskalationsstufen wie bei Misery, weil halt immer, wenn er irgendeinen Stunt macht, muss irgendwas schief gehen und dann muss er sich halt wieder irgendwie retten und du denkst dir, mein Gott, der muss doch schon 10-mal gestorben sein. Natürlich ist das nicht logisch, aber es macht halt Spaß, weil es halt immer, weil immer irgendwas passiert. Und du hast auch die Schauspieler teilweise über lange Reihen, ne? Der hat den Luther, das ist so ein Hacker, das ist so ein Schwarzer, so ein Breiter. Den hat er seit dem ersten Film und der kommt in jedem Film vor und du denkst dir, ah, Luther, der macht das schon, der hackt sich da schon rein. Und das macht großen Spaß. Es lebt nicht unbedingt von seinen Bösewichten, aber es lebt einfach von diesem, dass diese ganzen Filme in sich immer weiter eskalieren, dass diese Action-Szenen immer weiter eskalieren und dass es einfach, wie du sagst, es geht immer voran, es hört gar nicht auf. Der Ethan Hunt muss immer irgendwas machen, er muss immer irgendwo hinrennen, er muss immer irgendeine Action-Szene machen, er muss immer irgendwo abhauen, er muss immer irgendwas machen und dadurch werden die Filme auch nicht langweilig, selbst wenn sie 2-2,5 Stunden gehen. Gönnt und die euch. Sind meiner Meinung nach besser als James Bond.